Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit einem der führenden Krebsspezialisten weltweit. Er ist der Direktor der Frauenklinik an der Berliner Charité. Hat zudem noch vor einigen Jahren eine zweite Karriere als Autor und Geschichtenerzähler gestartet und gilt als absoluter Fachmann in Sachen Arzt-Patienten-Kommunikation. Herzlich willkommen, Professor Khaled Sehouli.
Guten Tag.
Brauchen Sie keinen Schlaf oder wann schreiben Sie neben Ihrer Tätigkeit als Arzt und Forscher noch Ihre Bücher?
Schreiben ist für mich eine Art Entschleunigung und Schreiben beginnt nicht mit dem Schreiben per se, sondern mit dem Nachdenken und dem Überlegen an eine Geschichte. Und ich brauche Schreiben, um mich zu entschleunigen. Andere gehen golfen, segeln, ich schreibe.
Aber trotzdem muss man ja die Zeit dafür haben. Wann machen Sie das, dass Sie schreiben? Nachts, oder?
Ich schreibe, wenn ich unterwegs bin, auf Kongressreisen und selten zu Hause. Und meine Frau ist glücklicherweise sehr verständnisvoll, dass ich die eine oder andere Zeit kriege, dann zu schreiben.
Nur damit wir mal eine Vorstellung bekommen, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag von Ihnen aus?
Ein typischer Arbeitsalltag sieht so aus, dass man um 7.30 Uhr die morgendliche Übergabe abfragt, was ist in der Nacht passiert, die Ärzte über die Notfälle befragt, dann Operation, die gegen Mittag beendet ist, Sprechstunde, Sitzungen, Gespräche, Visiten und in der Regel komme ich zwischen 21 und 22 Uhr jeden Tag nach Hause.
Und dann kommen noch weltweit Kongresse, auf die Sie auch noch reisen und wo Sie Vorträge halten müssen.
Ja.
Sie haben ja gesagt, Schreiben ist für Sie so eine Art Gegengewicht, eine Entschleunigung. Sie schreiben ja Geschichten, also für Bücher wie Marrakesch, die Sie geschrieben haben, kann ich mir das vorstellen. Für Ihr aktuelles Buch weniger, denn da geht es ja eher um was, was Sie täglich auf Ihrer Krebsstation erleben, von der Kunst schlechte Nachrichten zu überbringen. Wieso war es Ihnen wichtig, ausgerechnet darüber zu schreiben?
Ich führe seit etwa 18 Jahren mit meiner Kollegin Frau Dr. Klapp derartige Kurse durch. Wir arbeiten mit Simulationspatienten, das sind trainierte Schauspielerinnen und Schauspieler, die bestimmte Krankheitssituationen spielen, wo wir Trainingsseminare für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für Studenten durchführen. Und mir war schon lange ein Anliegen, ein Fachbuch dazu zu schreiben. Und als ich damit anfing, habe ich gemerkt, dass die Regeln doch eher Orientierung sein können. Und habe mir dann gedacht, dass doch nichts Schöneres ist und nie wahrhaftiger ist als die Geschichten aus dem Kirchenalltag und habe dann eben angefangen, Geschichten zu diesem Thema zu schreiben und mich nochmal zu besinnen, wie ist die Geschichte weitergegangen mit meinen Patienten und habe geschaut, was aus diesen Menschen geworden ist und habe mir dann überlegt, was würde ich gerne erfahren als Überbringer einer schlechten Nachricht, was würde ich gerne erfahren, wenn ich Empfänger einer schlechte Nachricht bin und was würde ich gerne wissen wollen, wenn ich nur Beobachter bin, wenn ich Angehöriger oder Verwandter bin und habe versucht in diesem Buch all diese Perspektiven mir vorzustellen, um mich in sie hineinzuversetzen und das war eine wunderbare Erfahrung und ich denke, als Arzt hat man eben ganz selten die Möglichkeit zu reflektieren und sich genau dieser Macht und dieser Kraft der Botschaft zu besinnen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen, so heißt Ihr aktuelles Buch. Wie viele schlechte Nachrichten mussten Sie in der letzten Woche zum Beispiel überbringen?
Die Frage habe ich mir wirklich auch gestellt. Man weiß, dass ein Arzt etwa 200.000 schwere Gespräche führt, wo eben der Blick auf das Leben nicht mehr der ist, den es vorher hatte. Und habe Tagebuch geführt und etwa 3 bis 4 schlechte Nachrichten, die existenzieller Natur sind, bespreche ich und etwa 10 bis 12 gute Nachrichten.
Ja, also immerhin die guten überwiegen noch. Aber schlechte Nachrichten heißt in Ihrem Fall, dass der Patient an Krebs erkrankt ist, beziehungsweise der Krebs zurückgekommen ist, nehme ich mal an.
Genau. Eine häufige Diagnose ist, Sie haben Krebs und die zweitschwierigste Botschaft ist häufig, der Krebs ist wieder zurück und wird Sie nie wieder verlassen.
Sie machen das jetzt schon seit vielen Jahren. Macht Ihnen das eigentlich persönlich noch was aus, wenn Sie so eine Nachricht Menschen überbringen müssen? Oder hat man als Arzt dann irgendwann notwendigerweise wahrscheinlich so ein Schutzschild, dass man das gar nicht mehr so an sich ranlässt?
Also das ist so wie bei einer Operation. Also ich bin trainiert, schwere Krebsoperationen durchzuführen, aber nichtsdestotrotz ist jede Operation anders. Und so ist das auch mit den Gesprächen und wir sehen das auch in unseren Seminaren, dass trotz die Dramaturgie dieselbe ist, der Inhalt, die Regie, ist jedes Gespräch einzigartig. Und jede Beziehung und jedes Aufeinandertreffen von zwei Menschen ist immer anders. Und diese Achtsamkeit versuche ich mir zu erhalten. Und selbstverständlich bin ich professionell. Das heißt, ich kann natürlich mit der Botschaft nicht immer mitsterben, sehe aber die Bedeutung und bin mir aber der Kraft der Beziehung sehr stark bewusst. Das heißt, das Gespräch ist wichtig, aber noch wichtiger ist die Beziehung. Und ich versuche, Abstand zu halten, aber natürlich belastet mich das, wenn ich einer jungen Frau gegenüber sitze, die gerade ihr Kind geboren hat und ich ihr sagen muss, dass der Krebs schon ins Gehirn gestreut hat. Und natürlich belastet mich das und natürlich macht mich das traurig, aber ich renne nicht weg, ich bleibe stehen und versuche, Raum zu lassen, um dann eine Orientierung anbieten zu können.
Wie schaffen Sie das konkret für sich, dass Sie die Gedanken an diese Patientin dann nach der Arbeit nicht noch weiter verfolgen? Haben Sie da irgendwelche Rituale?
Genau, zum Beispiel wie das rituale Waschen bei der Operation, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein schweres Gespräch, bereite ich mich vor, es kann ein tiefer Atemzug sein, das kann ein Blick aus dem Fenster sein, das kann auch ein Minzetee sein. Ist das so, dass man auch deeskalieren und debriefen muss, das Gespräch und einfach das sacken lassen. Und was ich eben tue, bevor ich eben nach Hause gehe, dass ich eben einkaufe gehe, jeden Tag. Und überlege mir, welchen Joghurt und welches Obstteil. Und das ist für mich eine Deeskalation, wo ich dann mit dem Tag abschließe und auch nicht gleich versuche, zu Hause mit meiner Frau über den ganzen Tag zu sprechen. Und es gibt Möglichkeiten, auch sehr komplizierte Verläufe dann mit anderen Kollegen zu besprechen. Das ist aber sehr selten und wird an sich auch nicht strukturiert angewandt in der Medizin.
Schade eigentlich, ne?
Total. Also ich denke, dass Supervision und Reflexion elementar ist für die Mediziner, aber das ist leider im System nicht vorgesehen.
Ist es denn im System vorgesehen, dass Studenten inzwischen lernen, wie sie schlechte Nachrichten überbringen, Medizinstudenten?
Es wird besser. Es ist trotzdem viel zu wenig. Und es ist wie bei jedem Training, sie müssen immer weiter trainieren. Es reicht nicht, dass sie im Semester vielleicht 10 Stunden haben, 6 oder 7 Jahre studieren und dann die nächsten 20, 30 Jahre nie wieder eine Vorlesung, ein Intensivseminar zum Thema Kommunikation besuchen müssen. Und das ist die Regel, das ist nicht die Ausnahme.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Geschichte, die Sie erlebt haben, als Sie gerade im ersten Ausbildungsjahr an der Klinik waren und für die Neuaufnahme zuständig waren. Ihre Neuaufnahme hieß damals Gerda Müller, 86 Jahre alt, Gebärmutterkrebs, allerdings im Frühstadium, also gute Prognose. Was ist dann passiert?
Wir haben dann die Operation durchgeführt, haben uns sehr gefreut, dass die Operation sehr erfolgreich, ohne Schwierigkeiten, sie das auch toleriert hatte. Kreislauf ist nicht zusammengebrochen, war alles exzellent. Und wir waren dann auf der Wachstation und dann kriege ich einen Anruf von der Nachbarin und ich denke, ja, sie fragt jetzt, wie es ihr geht und ich habe ja schon gesagt, alles gut gelaufen. Sie sagte, ich habe eine schlechte Nachricht, der Ehemann hat sich erschossen. Ich, wie? Der Ehemann hat sich erschossen, weil er so eine große Angst hatte, dass seine Frau nie wieder sieht. Und er war selbst 92 Jahre alt.
Furchtbar.
Und ich konnte es gar nicht glauben. Ich fragte meinen Oberarzt, was ich tun sollte. Meinte er, ja, muss man ihr sagen oder rufen Sie einen Psychiater an. Und ich war ganz jung, war im ersten Ausbildungsjahr. Und ich rief dann den Psychiater an und dachte jetzt, dass der das übernimmt. Und nein, er sagte ja, vielleicht kann das einer von den Angehörigen oder Verwandten dann selbst übernehmen, diese Botschaft dann der Frau Müller, die ja gerade operiert worden ist und noch tausende von Schläuchen in sich trug, zu übermitteln. Und es hat mich damals sehr desorientiert und mich auch gefragt, ob das der richtige Weg sein kann. Aber ich hatte damals keine Antwort und ich hatte auch niemanden, der mir irgendeine Antwort gegeben hat. Und deswegen habe ich mich Jahre für Jahr eben mit dem Thema beschäftigt, und zwar aus Eugenschutz. Weil ich wusste, dass ich nicht ein Chirurg sein kann, wenn ich nicht derartige Besprechungen professionell durchführen kann. Und ich bin so weit davon überzeugt, dass ein Chirurg nicht Chirurg sein kann, wenn er nicht da eben trainiert und
aber Sie erleben das wahrscheinlich doch auch häufig, dass Sie Kollegen haben, die vor solchen Gesprächen zurückschrecken und es lieber auf andere delegieren, oder?
Natürlich, weil das eben nicht trainiert ist und das nicht sozialisiert ist. Also man rühmt sich mit großen Operationen, mit großen Innovationen, aber ein gutes Gespräch, das wird selbstverständlich erachtet. Und
es wird auch nicht so bezahlt wie in einer OP, ne?
Auf jeden Fall, unabhängig davon, dass das gar nicht in Konkurrenz gehen sollte. Aber was ganz typisch ist, dass jemand anruft und sagt, Herr Professor, ich würde gerne bei Ihnen die Operationstechnik mal sehen. Weil ich habe gehört, dass Sie das und das tun und wir machen das noch nicht. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, dürfte ich bei Ihrem Gespräch dabei sein. Es geht nicht darum, dass man selber immer einen Goldstandard hat, aber es ist genauso wie jede andere Technik. Man sollte schauen, wie andere es machen und um sich dann das Beste herauszupicken. Und dafür gibt es keine Kultur. Das Gespräch ist und bleibt die wichtigste Arznei des Arztes. Es ist ihm aber nicht bewusst, dass auch diese Arznei dosiert, eine Indikation braucht, eine Kontraindikation braucht. Das heißt, man muss wissen, wann man es macht, wann man es nicht macht, wie man es macht. Und das ist wirklich ein Dilemma in der Medizin und wir wollen alle ganzheitlich betrachtet werden. Aber das, was Sie angesprochen haben, das ist so. Lange Gespräche scheint unserer Gesellschaft nicht wichtig zu sein. Und Medizin ist und bleibt letztendlich immer nur das Spiegelbild der Gesellschaft. Wo wird denn gut und wie gesprochen? Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen die Rahmenbedingungen sich verbessern. Dann kann es nicht sein, dass man maximal 10 Minuten mit jemandem sprechen darf und das einmal im Quartal.
Wo haben Sie es denn gelernt, dieses gut mit den Patienten sprechen? Einfach Learning by Doing oder haben Sie dann tatsächlich selbst irgendwelche Seminare besucht?
Also erstmal muss man Demut haben. Nicht alle meine Gespräche sind auch heute noch richtig gut. Aber es ist wichtig, eine Achtsamkeit zu haben. Und ich habe zum Glück eine Achtsamkeit, dass ich in der Lage bin, aus mich herauszutreten und mich selbst zu beobachten, mir selbst zuzuhören. Und habe aber eben dann diese Kurse begonnen, wo ich gelernt habe, dass in England damals eine Initiative gestartet war, eben diese Breaking Bad News Seminare zu implementieren. Die waren noch ganz frisch und ganz in Anfängen. Und habe dann eben hier in Berlin eben diese Kurse eben mit meiner Kollegin konzipiert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ein Gespräch, in dem man jemand eine schlechte Nachricht überbringt, ist immer hart. Wann, Herr Professor Sirhuli, sagen Sie für sich trotzdem, es ist gelungen, es war ein gutes Gespräch?
Es ist dann gelungen, wenn die Beziehung so ist, dass man sich wieder trifft.
Der Patient kommt doch ohnehin zu Ihnen wieder, der ist ja auf Sie angewiesen.
Nein, er kann innerlich aufgeben. Er kann sich innerlich trennen, er kann in demselben Raum sein, ohne dass Sie mit ihm eine Bindung haben. Das geht, das ist eine ganz unterschiedliche Art. Also die Übermittlung der schlechten Nachricht ist dann gut gelungen, wenn es gelingt, der Botschaft einen respektvollen Raum zu geben und den Menschen dazu befähigt, seine Emotionen Raum zu lassen. Das heißt, die Wut, die Trauer, die Zweifel und den Menschen befähigt, sich zu bewegen. Und zwar körperlich, emotional oder mental. Ein ganz einfaches Beispiel. Sie haben Krebs. Die Gewebeprobe hat ergeben, dass es Krebs ist. Die Pause zu lassen, den Raum zu lassen für die Reaktion des Empfängers, ist elementar. Der Arzt, die Ärztin, durchbrechen in der Regel die Stille nach etwa 16 Sekunden. Der Mensch, die Patientin, der Patient brauchen allgemein 18 Sekunden, um sich zu orientieren. Das heißt, nicht eine Lösung zu finden, zu orientieren. Was bedeutet das? Wie geht es weiter? Das sind genau die Reaktionen, die uns dann wieder zum Bewegen bringen. Und am Ende des Tages ist es eben das Gefühl, es war wichtig und es war eine wertvolle und eine respektvolle Situation, trotz der schlimmen Rahmenbedingung.
Wie viel Zeit planen Sie denn für so ein Gespräch ein?
Es geht gar nicht um so viel Zeit. Wir wissen, dass wenn ich die Diagnose, Sie sind unheilbar, ausspreche, dass der Mensch, ähnlich wie Kindern in der Schule, maximal in 2,5 Minuten zuhören kann.
Und weil er so geschockt ist.
Einfach. Weil er geschockt ist, weil er gelähmt ist. Er kann nach 2,5 Minuten nicht mehr riechen, nicht mehr sehen, nicht mehr schmecken, nicht mehr fühlen. Das heißt, alles, was sie dann als Monolog von sich geben, geht an diesem Menschen vorbei. Und wir sehen das aus den Simulationsgesprächen. Im Allgemeinen braucht das Gespräch nicht lange, maximal 15 bis 20 Minuten. Aber dann natürlich mit einer Vereinbarung, dass man sich wieder trifft, wieder begegnet oder delegiert.
Also delegiert heißt, an einen anderen Kollegen verweist.
Genau, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Therapiestrategie brauche oder eine stationäre Aufnahme benötige, dass ich dann sage, ich biete Ihnen das und das an und kümmere mich darum. Das Kümmern, das ist das Entscheidende. Ich muss ja nicht als Arzt alle Probleme der Welt selbst in der Situation lösen. Aber ich muss Ressourcen verstehen, Ressourcen erkennen bei dem Patienten selbst. Da geht es um das soziale Umfeld, da geht es um die Partner, um die Kinder und so weiter. Und natürlich schaue, wer kann uns noch professionell helfen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, auf was man achten muss, wenn man Überbringer einer schlechten Nachricht ist. Zum Beispiel, dass man eine Pause lässt, damit der andere erstmal Luft holen und verstehen kann, was ihm da gerade widerfährt. Mit welchen Worten leiten Sie denn so ein Gespräch ein?
Es ist immer wichtig, den Menschen abzuholen und erstmal zu verstehen, wie gut ist dieser Mensch vorbereitet. Also das heißt, wenn ich eine Untersuchung veranlasst habe, zum Beispiel einen Ultraschall oder eine Computertomographie, und die Patientin kommt jetzt zur Befundbesprechung, dann macht es ja keinen Sinn, dass ich über das Scheitern der deutschen Nationalmannschaft spreche. Dann muss man sehr direkt, sehr schnell zum Ergebnis kommen und sagen, wir haben uns getroffen, um das Ergebnis zu besprechen, eine Warnung aussenden, ich habe eine schlechte Nachricht Ihnen jetzt zu übermitteln. Die Untersuchung bestätigt den Verdacht, dass dort Absiedlungen sind.
Und dieses, ich habe eine schlechte Nachricht zu überbringen, ist wichtig. Ne? Sagen Sie, das ist wie eine Art Sicherheitsgurt für den Patienten.
Genau, wenn Sie mit 3 Stundenkilometer gegen die Wand fahren und Sie vorbereitet sind, dass Sie gleich einen Aufprall haben, dann wird wahrscheinlich nichts passieren. Wenn Sie aber aus dem Nix gegen diese Wand fahren, ohne Vorwarnung, dann kann es schwer Schäden geben.
Wie ehrlich muss man als Arzt sein? Bei der Botschaft, die Sie übermitteln?
Alles, was man sagt, muss wahr sein. Über die Kulturen, über die Religion, über den Menschen hinweg. Nicht alles, was man weiß, muss gesagt werden. Aber das, was ich sage, muss wahrhaftig sein.
Was ist denn, wenn Angehörige zum Beispiel sagen, hören Sie zu, wenn Sie jetzt eine schlechte Nachricht zu überbringen haben, sagen Sie es ihm nicht, dass er sterben muss?
Diese Situation ist sehr häufig, wo Angehörige kommen und sagen, ich bloß nicht das Wort Krebs sagen oder bloß nicht sagen, dass meine Mutter, meine Tante und so weiter unheilbar ist. Und da geht es immer darum, dass es geht nur um die Patientin. Das heißt, es kann nicht sein, dass ein Angehöriger mehr weiß als eine Patientin und die Patientin das nicht weiß. Und ich habe immer wieder die Erfahrung, ich bespreche das mit der Patientin, die Tochter ist im Raum, wir sprechen über viele Dinge, ich verlasse das Zimmer. Und dann kommt die Tochter in mir hinterher und sagt, ja, wie lange lebt denn noch meine Mutter? Und wir dann zurückgehen in das Zimmer und ich dann die Mutter frage, will sie das wissen und will sie, dass die Tochter das delegiert bekommt? Und dann klärt sich das sehr häufig. Und da geht es gar nicht um Zeitpunkten, sondern es geht darum, was möchte ich denn erreichen?
Stellen denn tatsächlich viele Menschen die Frage, wie lange habe ich noch zu leben?
Ganz wenige Patienten trauen sich diese Frage zu stellen. Was aber häufig gefragt wird, ist, kann ich meine Abiturfeier meines Sohnes noch erreichen im Dezember? Oder wir haben eine Weltreise geplant im März. Kann ich das? Und dann kann ich immer nur sagen, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich.
Und was sagen Sie, wenn jemand sich traut, diese Frage zu stellen, wie lange habe ich noch zu leben?
Dann versuche ich das mit bestem Wissen zu formulieren und beschreibe meistens folgende Geschichte, dass ich Patienten kenne, die dieses Zimmer verlassen und am nächsten Tag schon verstorben sind. Und dann kenne ich Patienten in dieser Krankheitssituation, die nach einigen Jahren wieder durch das Zimmer zurückkommen und mir erzählen, was sie alles erlebt haben. Und sage, dass es sehr unwahrscheinlich, dass sie am nächsten Tag schon verstorben ist. Und es auch sehr unwahrscheinlich ist, dass sie nach 4 oder 5 Jahren noch lebt. Nichtsdestotrotz ist alles möglich. Was Frauen und Männer auch wollen, ist eine Orientierung. Weil sie müssen ihr Leben ja ordnen. Schwere Krankheit kommt ja wie ein Überfall in ihr Leben. Das heißt, sie müssen Dinge organisieren. Das kann Heirat sein, das kann Vollmachten sein, das können Dinge sein, die mit dem Erbe zu tun haben. Und da kann es nicht sein, dass ich alles nur verdränge oder unterstütze Unabhängig davon hat jeder Mensch aber das Recht zu verdrängen. Und wer nicht darüber sprechen will, muss er das auch nicht. Unabhängig davon, das ist ja ein philosophisches Thema, wer kennt die Wahrheit?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie gelten als ausgesprochene Koryphäe in der Krebsmedizin, aber auch als Exot. Zum Beispiel sind Ihre Arztbriefe dafür bekannt, dass Sie gerne ungewöhnliche Formulierungen mit reinnehmen. Welche zum Beispiel?
Dass ich mich über die positiven Befunde, und hier meine ich wirklich positiv, weil in der Medizin ist ja positiv immer was Negatives, sehr freue und beeindruckt bin von der Freundlichkeit und der Motivation meiner Patientin.
Also Sie bringen richtig Emotionen mit rein?
Ich diktiere das ja vor den Patienten. Und alle meine Arztbriefe kriegen meine Patienten auch direkt. Nicht nur die Ärzte, also der Brief von mir ist immer für Patienten und für Ärzte. Und ich beschreibe auch die Situation, wie sie gerade ist, wer dabei ist. Und versuche auch eine Emotion hineinzubringen. Und ich sage auch Ärzten, warum soll man nicht einen Brief auch lesbar machen? Weil es ja unglaublich wieder geschrieben ist. In der Regel Fakten, Fakten, Fakten. Mit vielen Rechtschreibfehlern, die sagen wir dahingestellt, aber warum kann da nicht auch eine Melodie dahinter sein?
Da spricht der Autor dann wiederum durch. Ungewöhnlich ist sicherlich auch, was in Ihrem Büro an der Wand hängt, nämlich Ihr Zeugnis aus der 7. Klasse. Wieso haben Sie es bei sich an der Wand hängen?
Ja, weil ich das erstmal froh bin, dass ich das nicht verloren habe, weil ich das nicht sehr gut mit Dokumenten habe. Und zweitens, mir das nochmal zeigt, wie wichtig das ist, an sich zu glauben und wie wunderbar auch dieses Land ist, was das alles ermöglicht. Ich habe eben als Grundschüler das Gymnasium besucht und das Zeugnis an der Wand beschreibt mein Zeugnis mit dem falschen Namen, Khaled, mit KH damals geschrieben. Und zweitens steht dann, Khaled Sehudi verlässt das Gymnasium, um auf die Realschule zu gehen, weil ich eben in Deutsch eine 5 und in Latein eine 6 hatte. Und bin dann eben auf die Realschule hier in Berlin gegangen, um dann in der 10. Klasse wieder aufs Aufbaugymnasium zu gehen und mit Leistungskurs Sport und Bio mein Abitur durchzuführen. Und es zeigt mir, dass eben man gar nicht so gut in Mathematik und Latein sein muss, um Arzt zu sein, sondern man muss die Liebe zur Sprache und zu den Menschen haben. Und nochmals, es ist alles möglich. Ja? Und mir hat man 1000 Male gesagt, dass es nicht geht, dass man Arzt wird, dass man Medizin studiert, weil ich viel zu schwach in Physik und Mathematik war.
Das haben Lehrer Ihnen dann gesagt?
Immer wieder. Aber ich habe es ja nicht für Sie gemacht, sondern ich habe gesagt, gut, ich versuch's. Und als ich dann mein Abitur mit 2,3, das würde wahrscheinlich heute 200 Jahre Wartezeit bedeuten, bei dem Numerus Clausus, der ja glücklicherweise irgendwann mal abgeschafft wird, dann habe ich entschieden, nicht Jura zu studieren, das war ohne Numerus Clausus, sondern habe dann die Krankenpflegeausbildung begonnen.
Und von der Pike auf gelernt, wie es ist, im Krankenhaus zu arbeiten. Sie haben dann doch noch einen Studienplatz bekommen? Wie das?
Über ein Auswahlgespräch. Ich war ja in Berlin geboren, hatte aber damals eben einen marokkanischen Pass und habe damals konkurriert mit allen Menschen aus anderen Ländern. Und die haben ja alle noch bessere Abiturnoten gehabt und es gibt eine Möglichkeit eines persönlichen Interviews von den Universitäten und ich war eingeladen hier in die Charité, damals Freie Universität Berlin, und habe eben einer der ganz wenigen Auswahlgespräche eben erfolgreich durchlaufen.
Sie konnten wahrscheinlich überzeugen, weil Sie auch sagen konnten, wieso Sie unbedingt Mediziner werden wollen. Warum war das so?
Na, ich erinnere mich an die Frage sogar, der sagte ja, warum wollen Sie Medizin studieren? Meine ich ja, meine Mutter hat Arthrose und ich würde gerne das verstehen und auch helfen. Dann sagte der Professor, ich erinnere mich ganz genau, ja, dann gehen Sie doch in die Volkshochschule und machen doch einfach einen Kurs. Und dann meine ich, aber dann darf ich doch nicht helfen. Dann darf ich doch meiner Mutter nicht behandeln. Und das war, glaube ich, eine wichtige Argumentation, unabhängig davon, dass ich, glaube ich, das auch gut fand, dass ich in die Krankenpflege gegangen bin, weil ich habe gesagt, ich mache so oder so die Medizin. Also ich hatte mich auch seelisch darauf eingestellt, dass ich die Ausbildung komplett beende und dann einfach warte, bis ich dann irgendwann einen Studienplatz bekomme. Und ich hätte auch gewartet, unabhängig davon, dass ich meine Mutter selbst nie behandelt habe.
Einfach aus professionellen Gründen, weil sie Ihnen zu nahe stand.
Zu nahe, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns nochmal über Ihr eigenes Leben sprechen. Wenn man erstmal die bloßen Rahmendaten hört. Ihr Vater war politischer Flüchtling aus Marokko, der sich in Berlin anfangs sein Geld als Boxer verdient hat. Später hat er dann in einer Fabrik gearbeitet. Ihre Mutter war Analphabetin, konnte weder lesen noch schreiben. Zu sechs, also mit den Eltern und ihren Geschwistern zusammen, haben sie in einer Einzimmerwohnung in Berlin-Wedding gelebt. Das klingte erstmal nicht so, als wäre die Chefarztkarriere vorprogrammiert. Würden Sie trotzdem sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit?
Es war eine sehr erlebnisreiche Kindheit und man kann sich eine Kindheit ja nicht aussuchen, aber die Kindheit hat mich natürlich sehr, sehr geprägt. Dieses Leben an der Berliner Mauer im Westteil der Stadt. Meine vielen Freunde, meine Liebe zum Straßenfußball hat mich sehr geprägt. Und wir haben viele Dinge nicht gehabt. Also ich konnte nicht ins Kino. Wir haben auch einige Reisen nicht mitgemacht mit den Klassen, weil meine Eltern zu stolz waren, zum Sozialamt zu gehen, um da irgendwelche Zuschüsse zu bekommen, um nach St. Peter-Ording zu fahren etc. Und ich hatte leider auch viele Lehrer, die mir gesagt haben, dass etwas nicht geht. Ich erinnere mich noch sehr gut, in der Weddinger Schule wollten wir nach dem Leistungskurs Sport, wo man sehr viel Theorie lernt, zur Trainingslehre ein Buch schreiben. Und dann unser Lehrer damals sagte, ein Buch? Wer seid ihr? Ihr könnt nicht einfach ein Buch schreiben. Und das hat mich so gekränkt. Und wir haben das aber als absolutes Gesetz wahrgenommen. Ich habe es meiner Mutter gesagt. Meine Mutter hat gesagt, ja, der wird schon recht haben, der Lehrer. Und ich habe gemerkt, dass trotzdem aber dieses an sich Glauben und dass vor allem meine Mutter insbesondere hat immer gesagt, ja, versuch's doch einfach. Dass das die Haltung ist, viel wichtiger als, dass man eins in allen Sprachen hat. Meine Mutter war Analphabetin. Hat aber 5 Sprachen gesprochen.
Die war, glaube ich, sowieso ein großes Vorbild für Sie, die Mutter, ne?
Ja, es war schon unglaublich, dass sie uns sehr viel Zutrauen gegeben hat. Also sie hat nie gesagt, geht nicht, sondern hat nie gesagt, wie es geht, weil sie wusste es ja nicht. Aber sie hat gesagt, versuch's doch. Und hat dann eben viel gebetet, hat eben alles gemacht, was sie für sich konnte. Und ich erinnere mich noch, als ich eben einen schweren Autounfall hier im Wedding hatte, weil mich ein Betrunkener überfahren hatte und ich ein halbes Jahr im Krankenhaus lag.
Da waren Sie selbst noch ein Kind, ne?
Ja, war ich so etwa 8 Jahre alt, hat meine Mutter mich jeden Tag mit diesem schweren Gips 3,5 Kilometer zur Schule getragen. Und das finde ich schon unglaublich. Ja, und das war auch eine Last aber, weil ich irgendwie Angst immer hatte, meine Mutter zu enttäuschen. Und umso mehr war ich natürlich gefeiert, wenn etwas gut gelaufen ist. Aber ja, die Kindheit war wichtig, großartig und hat mir auch so eine Weddinger-Berliner Identität gegeben und hat mich immer geerdet. Und auch heute gehe ich noch zum Friseur im Wedding und ich kenne den Bezirk sehr, sehr gut, auch wenn er sich doch sehr verändert.
Ihr erster Berufswunsch war Fußballprofi, glaube ich. Sie haben ja in Wedding auf der Straße gekickt, glaube ich, auch im Verein, ne?
Ja.
Und waren auch richtig gut. Und sagen, Fußball war für Sie auch eine ganz, ganz wichtige Schule. Was haben Sie denn durch den Fußball gelernt?
Also mit Fußball habe ich gelernt, erstmal mit Kränkung umzugehen. Weil als Fußballer wollen Sie spielen. Und als Fußballer zählen Sie ganz besonders, wenn Sie spielen und gewinnen. Man gewinnt aber nicht immer, man wird ab und zu auch ausgewechselt. Aber damit umzugehen, mit dem Zurückstellen und immer wieder zurückzukommen, dann verletzt zu sein, dass man auch viele Fehler gemacht hat beim Spiel. Ich habe in der 3. Liga gespielt, hier auch in Velten, das ist bei Berlin auch. Ich habe bei Union 06 gespielt, an der Berliner Stadtauswahl und habe Fußball geliebt und habe dann später auch mein Studium damit finanziert. Aber ich hätte auch ich hätte Geld sogar gegeben, um zu spielen. Aber dieses Zurückstellen, dieser Umgang mit Kränkung, dieses wunderbare Gefühl, gemeinsam etwas zu erreichen, aber auch in der Gruppe zu trauern, zu verlieren, ist eine ganz wichtige Lebenserfahrung. Und auch die intimste Beziehung zu meinem Vater hatte ich immer mit dem Fußball, der jeden Sonntag dann zu mir kam, mir zugeguckt hat und mein größter Fan war. Wir sonst aber gar nicht über viel über Emotionen, über Liebe und so weiter gesprochen haben, aber das war so symbolisch und so tief, dass das eben für mich immer ein Sinnbild bleibt einer engen Beziehung, dass man gar nicht immer sprechen muss, sondern man muss etwas tun. Fußball ist wirklich ein großartiger Sport.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie hatten ja gerade erzählt, wie Sie dem Vater auch durch den Fußball nahe gekommen sind. Marokko, das Land, aus dem Ihr Vater fliehen musste, in das er später auch wieder zurückgegangen ist. Er ist dann nicht in Deutschland geblieben. Wann sind Sie zum ersten Mal hingereist?
Als Kind sind wir jedes Jahr mit einem umgebauten 200er Sema Diesel auf den Landstraßen bei 80 Stundenkilometern, aber wirklich exakten 80 Stundenkilometer, jedes Jahr in den Sommerferien von Berlin nach Tanger gefahren. Über Frankreich und Spanien. Das waren abenteuerliche Reisen, die ich selbst als Kind gar nicht wollte. Ich wollte lieber in Berlin bleiben mit meinen Freunden und war zwischenzeitlich 18 Jahre nicht in Marokko, weil ich doch beruflich sehr unterwegs bin, Japan, USA und so weiter. Und mit Marokko auch medizinisch keine großen Kontakte damals hatte. Und fahre jetzt aber häufiger nach Marokko. Bin auch meinen Eltern dankbar, dass sie uns da immer hingefahren haben. Aber nie gesagt hatten, wir fahren in die Heimat. Sondern es gehörte dazu, dass sie nach Marokko fahren. Und es ging genauso wieder zurück nach Deutschland. Das war eigentlich immer unsere Heimat. Und das haben meine Eltern auch immer so auch ausgesprochen.
Nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass Sie Marokko schon ganz besonders im Herzen tragen. Deshalb haben Sie auch Bücher geschrieben. Marrakesch zum Beispiel ist ja eine Art Liebeserklärung an diese Stadt, kann man sagen. Was fasziniert Sie so daran?
Ich war jetzt gerade auf Lesereise mit dem Goethe-Institut in Tanger, Marrakesch und Rabat und war wirklich sehr angetan, dass die Menschen dort, Literaten, gesagt haben, dass sie ganz glücklich sind, dass ich die Bücher geschrieben habe und dass endlich ein Mensch über die Menschen schreibt und über die Seele der Orte. Und das hat mich sehr berührt. Immer wenn ich mich mit Marokko beschäftige, habe ich das Gefühl, ich bin meinen Eltern nah. Unabhängig davon, dass auch ich in meinen Büchern versucht habe, immer zu zeigen, dass Heimat dort ist, wo man seine Emotionen ausdrücken darf, seine Melancholie, sein Humor, seine Traurigkeit, ohne dass sie von außen als fremd wahrgenommen wird. Und das habe ich sowohl in Deutschland als auch in Marokko. Und ich kenne immer wieder diese Gespräche, aber ich bin wirklich in keinem Konflikt. Deswegen Couscous oder Streuselschnecke. Ich weiß genau, wo man wann eine Streuselschnecke kaufen sollte. Und ich weiß ganz genau, dass der Couscous heiß serviert werden muss und dass man ganz besondere Zutaten dafür braucht. Und ich bin nicht in so einem Konflikt Couscous oder Streuselschnecke, Streuselschnecke, Couscous, sondern es gibt beides. Und ich bin so glücklich, dass ich diese Achtsamkeit habe. Und letztendlich hat jeder in uns diese Vielfältigkeit. Es muss nicht Marokko sein. Es kann Stuttgart und Berlin sein. Aber wir müssen uns dieser Kraft bewusst sein. Und es ist ein unglaubliches Geschenk. Und Marokko ist für mich ein Sinnbild der Vielfältigkeit. Marrakesch, über 3000 Jahre alt. Menschen, die Sie in Marrakesch begegnen, werden nie fragen, wann Sie wieder gehen. Sie begrüßen Sie und sind froh und stolz, dass Sie sie besuchen. Und das vermisse ich manchmal in anderen Orten. Und Marrakesch ist für mich ein Sinnbild. Meine Eltern kommen ja gar nicht aus Marrakesch. Aber Marrakesch ist mehr als 1001 Nacht. Und Marrakesch erlaubt, sich zu öffnen. Sagen Sie, was Sie wünschen und Marrakesch wird Ihnen das zeigen. Und das ist für mich das Sinnbild für jegliche menschliche Beziehung. Öffne dich selbst und dann versuche erst, den anderen Menschen zu berühren und ihn dann erst zu bewerten und nicht andersherum.
Wie oft fliegen Sie nach Marokko? Wie oft sind Sie dort?
Zurzeit etwa 5-mal im Jahr.
Ich habe jetzt zum Ende der Sendung noch eine gute Nachricht für Sie. Am Ende unserer Sendung gibt es nämlich immer ein Geschenk für unseren Gast. Ich greife mal unter den Tisch.
Aha.
Ich habe nämlich für die Zeit, in der Sie nicht in Marokko und in Marrakesch sein können, habe ich einen Kalender für Sie gefunden. Den können Sie an die Wand hängen und ich dachte, da in der Klinik ja die Farben weiß und dieses fiese Grün, ja, das sie im OP tragen, dominieren, bekommen sie von mir diesen Kalender Marokko in Farbe.
Oh, das ist sehr, sehr nett.
Da sind auch Bilder aus Marrakesch dabei und haben vielleicht einen schönen und aufheiternden Kontrast zum Klinikalltag in Berlin.
Sehr lustig, weil es steht ja hier Marokko in Farbe und ich beschreibe das in meinen Büchern. Fahre nach Marokko und du siehst Farben, die du vorher noch nie gesehen hast.
Viel Freude damit und danke, dass Sie Zeit für Leute gefunden haben.
Vielen, vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.